Ich lese den heutigen Predigttext aus dem Johannesevangelium, dem Kapitel 18, die Verse 12 bis 27. Die Schar aber und ihr Oberst und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das Volk. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht. Es standen da aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem hohen Priester so antworten? Jesus antwortete ihm: Habe ich übel geredet, so beweise, dass ich übel ist. Habe ich aber gerecht geredet, was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermal, und alsbald krähte der Hahn.
Bevor ich mit der Predigt beginne, würde ich gerne nochmal alle auf unser Blatt aufmerksam machen. Wir haben uns im Team vor dieser Reihe Gedanken gemacht, wie wir diese Zeit vor Ostern gestalten können. Und es gibt für jede Woche ein Bild und einen solchen Zettel, der euch auf der einen Seite durch die Woche begleiten kann. Ich weiß, dass manche das so machen, dass sie jeden Tag eine der Fragen im Inneren dieses Zettels ein bisschen bedenken in ihrer eigenen Zeit vor Gott. Und zum anderen sollten sich die Hauskreise damit auch beschäftigen und in diesen Wochen diese Texte weiterlesen, damit wir als Gemeinde uns wirklich mal unter einer bestimmten Reihe von biblischen Worten versammeln. Und daran möchte ich gerne nochmal erinnern, das finde ich mit Bildern und Texten sehr gut gelungen. Und das tue ich auch deshalb, weil ich an dieser Stelle denen, die das organisiert haben und Woche für Woche machen, auch danken möchte. Julia Kuschan und Anne Doktor haben viel investiert, dass wir das jede Woche haben. Bilder ausgesucht und dann muss dieses Blatt immer auch einigermaßen gefertigt werden und dann gibt es immer trotzdem noch einen weißen Rand, weil der Prediger nicht aufgepasst hat beim Fotokopieren und also es ist ein Elend. Herzlichen Dank an die beiden für euren Einsatz und übrigens, weil immer vorne so Musik, Moderation, Predigt ist immer ganz wichtig, aber dass wir eine schöne Präsentation haben, finde ich, ist auch allen Dank wert. Stellvertretend für die anderen Elfi Ludjanov. Genau. Und jetzt legen wir los. Liebe Greifbar-Gemeinde, es ist geschafft. Wir haben eine Regierung. Jedenfalls höchstwahrscheinlich. Die spannendste Frage in der letzten Woche war für mich: Wer wird dazugehören? Wer wird welches Ministeramt bekommen? Und wer wird leer ausgehen? Dahinter steht neben vielen anderen Fragen immer auch die eine Frage: Wem kann man eigentlich ein hohes Amt anvertrauen und wer soll uns leiten? Wem kann man ein hohes Amt anvertrauen? Es war fast schon ein bisschen tragisch, unabhängig von Parteipräferenzen, fast schon ein bisschen tragisch, wie sich manche selbst aus dem Rennen genommen haben. Die Debatte um die SPD-Minister war in dieser Hinsicht extrem spannend. Da nimmt sich der eine aus dem Rennen, weil er erst sagt, er wolle auf keinen Fall Minister werden und dann doch auf jeden Fall Minister werden möchte. Und dann wird ihm mitgeteilt, das halte man nicht für sonderlich integer. Dann nimmt sich der andere aus dem Rennen und in der Zeitung heißt es wörtlich, er sei ein brillantes politisches Talent, aber mit charakterlichen Schwächen. Ihm wurde nicht verziehen, dass er an einer bestimmten Stelle seine Tochter nach vorne schob. Ihr wisst schon, das war der Spruch mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht. Beide sind nun nicht dabei. Wem kann man ein hohes Amt anvertrauen? Simon, dem ehemaligen Besitzer eines kleinen Fischereibetriebs am See Genezareth, später auch als Petrus, der Fels, bekannt. Simon konnte man offenbar ein hohes Amt anvertrauen. Simon wird der erste Leiter der christlichen Gemeinde. Er wird die Gemeinde in den Tagen des Aufbruchs leiten, in den Tagen ungeheuren Wachstums, in den Tagen der ersten schweren Konflikte, in den Tagen der großen Entscheidungen. Für die katholischen Christen gilt er als der erste Papst. Und alle Päpste bis zu Franziskus sind Nachfolger dieses Simon, genannt Petrus. Dem Simon, dem konnte man ein hohes Amt anvertrauen. Was muss eigentlich, also, das ist die Frage, ein Mensch mitbringen, der ein solches Amt anstrebt? Natürlich liegen eine ganze Reihe von Antworten sozusagen direkt auf der Hand. Er oder sie braucht bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Er oder sie braucht einen starken Willen und feste Überzeugungen. Er oder sie muss Mut haben zu Entscheidungen und Ausdauer, um diese Entscheidungen auch durchzusetzen. Er oder sie muss Menschen führen können und Prozesse professionell gestalten. All das braucht ein Mensch, der ein hohes Amt anstrebt. Aber das ist nicht alles. Und es ist sicher nicht genug. Denn daran hätte es denen nicht gefehlt, die jetzt nur zuschauen, anstatt mitzuspielen. Jetzt könnten wir sehr schnell antworten, es würde uns bestimmt einiges einfallen, da muss so etwas wie Charakter hinzukommen. Integrität, also ein Leben, bei dem die Worte mit den Taten übereinstimmen und die Taten mit den Worten. Glaubwürdigkeit, Tugend. Man muss sozusagen sein Ego im Griff haben und sollte nicht allzu viele Leichen im Keller haben. Stimmt doch, nicht wahr? Das erwarten wir. Das halten wir für wesentlich. Nur wenn das alles auch da ist, neben den Kenntnissen und Fähigkeiten, nur dann investieren wir Vertrauen. Und niemand kann auf Dauer leiten, dem man nicht vertraut. Okay, alles ziemlich klar. Nur wenn das alles ziemlich klar ist, dann muss ich mich wundern. Dann muss ich mich richtig wundern, dass Simon, genannt Petrus, ein so hohes Amt bekommen hat. Ich muss mich wundern, dass Jesus ihm vertraute. Ich muss mich wundern, dass seine Kollegen ihm vertrauten. Und ich muss mich wundern, dass seine Gemeinde ihm vertraute. Ich muss mich wundern, weil sie nämlich alle, Jesus sowieso, aber auch die Kollegen und die Gemeinde, seine Geschichte kannten. Diese Geschichte war ja gleich in 4 erfolgreichen Medien veröffentlicht worden. Das ist so wie heute Spiegel, Zeit, FAZ und Super Illo. Nur, dass sie damals Matthäus, Markus, Lukas und Johannes hießen und ich euch übrigens überlasse, wer da am ehesten der Super Illo entsprechen könnte. Alle wussten sie es, wirklich alle wussten sie es. Da war doch was. Charakter, Integrität, Glaubwürdigkeit, Tugenden, ein gebändigtes Ego und keine Leichen im Keller? Naja, das ist mein Thema heute. Was muss ein Mensch mitbringen, dem ein hohes Amt anvertraut wird? Nun will ich nicht weiter die Regierungsbildung kommentieren, auch wenn sie mich ehrlich gesagt auf diese Spur gesetzt hat. Ich will fragen, was müssen wir denn mitbringen? Weil auch uns in unterschiedlicher Weise Verantwortung anvertraut ist, kleinere oder größere. Und ich muss auch das immer denken, wir denken darüber nach, weil in einer Universitätsstadt die zusammenkommen, die in Zukunft hohe Ämter bekleiden werden. Was braucht es dazu? Ich möchte euch heute eine ganz weltliche Antwort geben und eine, die unter dem Kreuz Jesu entsteht. Und beide Antworten, die weltliche und die vom Kreuz Jesu, weisen in dieselbe Richtung. Die weltliche Antwort lautet: Vor allem anderen braucht es so etwas wie eine tiefe Selbsterkundung, ein gründliches Wissen über mich selbst. Ich muss wissen, wer ich bin, was mich antreibt, welche Gaben ich habe und welcher Schatten über meinem Leben liegt. Ich muss wissen, wo ich herkomme und wie ich auf andere wirke. Die Psychologin Tascha Jurek sagt, bei vielen Führungskräften, die wir heute erleben, steht es nicht gut mit diesem Wissen über sich selbst. Ich kann das jetzt nur auf Englisch zitieren, weil es so schön klingt, ich übersetze es aber auch gleich. Sie sagt, the least competent are the most confident. Auf Deutsch, je unfähiger, desto zuversichtlicher. Und Studien, die sie zitiert, zeigen, je höher ein Mensch aufsteigt, desto weniger weiß er über sich. Tascha Jurek sagt, wir brauchen aber, um Verantwortung übernehmen zu können, solide Selbsterkenntnis. Nur wenn wir uns kennen, können wir an uns arbeiten und uns zum Besseren verändern. Das war die weltliche Antwort. Die Antwort, die unter dem Kreuz entsteht, lautet: In der Begegnung mit Jesus wirst du mit dir selbst konfrontiert, aber nicht vernichtet. Du schaust in den Abgrund und findest Gnade. Und wenn du in den Abgrund schaust und Gnade findest, dann wirst du dich verändern. Man kann es schon ein bisschen ahnen, so ganz ohne Schmerz wird es nicht abgehen. Schauen wir uns also die Geschichte an, die damals jeder kannte, der Simon kannte. Sie ist eng mit der Leidensgeschichte verknüpft, die Jesus am Ende ans Kreuz schlug. Und wir schauen sie gleich viermal an. Vier verschiedene Blickwinkel. Vier Schritte zur Selbsterkenntnis eines Mannes, dem Jesus ein hohes Amt anvertraute. Vier Schritte in die Tiefe. Erstens, die Sehnsucht, dazuzugehören. Simon Petrus macht erst einmal nichts falsch. Er musste mit ansehen, dass Jesus verhaftet wurde. Und wir haben es eben in Annes Lesung gehört. Er wird jetzt von Hannas verhört. Das ist die graue Eminenz in Jerusalem. Ein mächtiger alter Mann, der kein Amt mehr brauchte, um Macht zu haben. Er führte das erste Verhör mit Jesus. Nicht sehr erfolgreich, aber das wäre eine andere Predigt. Petrus und ein anderer Jünger, wahrscheinlich Johannes, sind hinterhergeschlichen. Mutig. Die trauen sich was. Sie wagen sich bis in die Höhle des Löwen. Und bis dahin ist alles gut. Nun sind sie ganz nah dran. Sie sind an der Security vorbeigekommen und drinnen. Da stehen ein paar einfache Leute am Feuer. Es ist bitter kalt und das Feuer ist kuschelig warm. Man unterhält sich. Wir sehen das Feuer hier auf unserem Bild. Da fragt die Frau von der Pforte den Simon, sag mal, bist du nicht auch einer von den Jüngern Jesu? Gehörst du nicht zu ihm? Und plötzlich muss sich Simon entscheiden, zu wem er gehört. Es ist so schön warm. Und es tut so gut, dazuzugehören. Und es braucht so wenig, um den Fels ins Wanken zu bringen. So wenig. Ein Kohlenfeuer und ein paar nette, einfache Leute. Dazugehören. Zu den Kollegen, zu den Nachbarn, zu den Kommilitonen, zu der Mannschaft im Sport, zum Institut an der Uni, dazugehören, sich am Feuer wärmen. Und das Dazugehören nicht irgendwie in Gefahr bringen, weil es peinlich wäre, jetzt zu sagen, ja, ich gehöre zu diesem Jesus. Wer kennt das nicht? So wenig braucht es, so wenig. An welchem Kohlenfeuer bestreite ich meinen Glauben? Nein, sagt Simon, nein, zu dem gehöre ich nicht. Ein Detail: Der dänische Maler Karl Bloch malt es so, dass Simon auch die Menschen am Feuer nicht anschauen kann. Eigentlich ist er doch ganz alleine, abgewandt, aber am Feuer. Das ist die erste Lektion. Die Sehnsucht, dazuzugehören, sie ist stärker als die innere Unabhängigkeit, stärker als die Loyalität zu dem, der mir heilig ist. Kaum zu glauben, aber wahr. Bloß nicht isoliert sein, draußen in der Kälte. So bin ich. Bittere Tränen, so erzählen es die anderen, die dabei waren, bittere Tränen. Aber da muss er durch. Das Kohlenfeuer ist wichtiger als eine lange Geschichte mit Jesus. Aber das ist noch lange nicht alles. Zweite Lektion. Der Stolz, sich selbst zu überschätzen. Simon war ja nicht unvorbereitet in diese Situation geraten. Jesus hatte wieder und wieder davon gesprochen. Er hatte seine Jungs darauf vorbereitet. Er hatte vom Leiden und vom Sterben geredet. Simon wusste es. Und Jesus hatte auch seine eigene Einsamkeit vorhergesagt. Ihr werdet mich verlassen, hatte er gesagt. Alle. Er hat das ruhig gesagt, ohne Bitterkeit, nur traurig. Ihr werdet mich alle verlassen. Die Jünger waren still geworden. Betroffen, nachdenklich. Alle. Alle bis auf einen. Simon hatte mit Jesus gerungen. Er hatte versucht, ihm diesen Weg auszureden. Und er hatte sich mit breiter Brust hingestellt und dann gesagt, wenn dich auch alle im Stich lassen, ich nicht. Er hatte eine sehr hohe Meinung von sich, von seinem Mut, von seiner Entschiedenheit, von seiner Bereitschaft, jeden Konflikt zu ertragen. Er war sich seines eigenen Glaubens ganz sicher. Stark war er. Hatte ihm nicht Jesus den Namen Petrus gegeben? Ein Fels bin ich, unverrückbar, hart, wenn es darauf ankommt, dachte er. Bis sie nun alle, die da um das Feuer herumstehen, ansprachen. Sag mal, du kennst ihn doch auch, diesen Jesus. Bist mit ihm unterwegs, gehörst zu seiner Truppe. Wir kennen dich doch. Nein, sagt er da, ihr müsst euch täuschen. Und der Fels wird zum Wackelpudding. Nichts ist es mit seinem Mut, seiner Entschiedenheit. Sein Glaube verflüchtigt sich. Seine Festigkeit schmilzt wie der Schnee im Frühling. Es geschieht in einem dieser entscheidenden Momente, die einfach so kommen, wo es gilt. Wo es zählt. Es geschieht in einem dieser entscheidenden Momente, die einfach so vom Himmel fallen. Und wir sind plötzlich gefordert. Gefordert, das Richtige zu tun, das Wahre zu sagen, zu dem zu stehen, was wir glauben. Fest zu sein, mutig und ruhig zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Ja, ich sage jetzt, was er sagen würde, wenn er hier wäre. Und ich tue, was er mir beigebracht hat. Und plötzlich wird unser fester Glaube zu Wackelpudding. Das ist die zweite Lektion. The most confident are the least competent. Sich selbst überschätzen. Von sich zu groß denken. Sich seiner selbst sicher sein. Und zu denken, auf mich kann ich mich verlassen. Auf mich kann sich auch Jesus verlassen. So bin ich. Aber kann ich nicht. Kann er nicht. Aber das ist noch lange nicht alles. Drittens, die Brüchigkeit unserer Freundschaft. Ging es zuerst um die anderen Menschen, am Kohlenfeuer sein, dazugehören? Ging es danach um das Denken über uns selbst? So geht es jetzt um die wichtigste Beziehung im Leben des Simon, um die Freundschaft aller Freundschaften. Auf dem Höhepunkt ihrer Reise hatte Jesus einmal sein Herz geöffnet. Er hatte gesagt, Freunde nenne ich euch. Er hatte sie angesehen, den Thomas und den Jakobus und den Johannes und den Philippus und natürlich auch den Simon. Und mit ganz viel Wärme hat er gesagt, ihr seid meine Freunde. Und wie waren sie berührt von diesem Erweis der Nähe und des Vertrauens und der Zuneigung. Der Freundeskreis des Herrn und sie waren dabei. Sie wussten auch, welche Ehre das war. Sie wussten, Jesus ist nicht irgendjemand, er ist der Herr, der Lehrer aller Lehrer, das lebendige Wort Gottes in Person, der Sohn Gottes, unser Meister. Nie hätten wir es gewagt, ihn unseren Freund zu nennen, aber er nennt uns seine Freunde. Was hat es den Petrus innerlich wachsen lassen? Freund Jesu bin ich, wow! Wer hätte das gedacht, wenn Mutter und Vater das noch erlebt hätten? Diese Freundschaft ist das Wertvollste in meinem Leben. Bis zu diesem Moment. Da fragen sie ihn, die Mägde, die Knechte, die einfachen Leute am Kohlenfeuer. Und er ist plötzlich allein mit ihnen. Bist du nicht einer von diesen Freunden? Gehörst du nicht zu ihm? Und da geschieht es. Er verleugnet seinen Freund. Er bricht das Band der Freundschaft entzwei. Er ist nicht loyal. Er ist nicht treu. Es ist gar nicht klar, ob ihm überhaupt etwas passiert wäre, aber er rettet lieber seine Haut als seine Freundschaft. Alles, was sie geteilt haben, weg. Alles, was sie sich versprochen haben, weg. Alles, was sie verbunden hat, die lange gemeinsame Geschichte, weg. Die vielen Kilometer, die Mahlzeiten, die Menschen unterwegs, denen sie geholfen hatten, die langen Gespräche, der nächtliche Unterricht, der große gemeinsame Auftrag, das geteilte Brot. Von einem Moment zum anderen. Wie sehr kann man sich auf mich verlassen? Auf meine Freundschaft, wenn sie etwas kostet? Auf meine Loyalität, wenn es dem Freund nicht gut geht? Auf meine Treue, wenn er attackiert wird, auf meinen Einsatz, wenn er mich am dringendsten braucht, auf meine Liebe, wenn alle ihn verachten. Simon hätte es sicher nicht für möglich gehalten, noch Stunden vorher, dass ihm das passiert, dass das in ihm steckt, dass er so ist. Aber es ist passiert und der Maler zeigt es. Jesus schaut im Hintergrund, im Tross der Soldaten, auf seinen Freund, den Simon. Er schaut hinüber, als suche er seinen Blick. Aber Petrus in diesem Moment ist pure Abwendung. Der Blick in eine andere Richtung, der Rücken dem Freund zugewandt, die Hände ineinander verkrampft. Petrus ist Abwendung, das ist gekündigte Freundschaft. Und das ist die dritte Lektion. Auf mich kann man sich nicht verlassen, wenn es darauf ankommt. Und es ist immer noch nicht alles, denn jetzt kommt das Letzte, das Entscheidende. Viertens, der Einsatz des Lebens. Wahrscheinlich ist dieses jetzt, dieses Letzte, das, worauf Johannes uns am dringendsten hinweisen möchte. Bevor er nämlich von diesem Verhör bei Hannas berichtet, erzählt er von der Gefangennahme. Jesus wird wie ein Verbrecher abgeführt. Und auch da waren wir Simon Petrus begegnet. Mit dem Schwert in der Hand. Er ist bereit zu kämpfen. Er will Jesus verteidigen, koste es, was es wolle. Ja, so muss man das wohl lesen. Er ist bereit, Blut zu vergießen und notfalls auch das eigene. Er ist bereit, sein Leben zu opfern. Er ist bereit, für Jesus zu sterben. Das war gerade eben. Jetzt aber steht er am Feuer. Und Johannes berichtet ein Detail, das nur er kannte. Unter den einfachen Leuten am Feuer sind die Verwandten jenes Soldaten, dem Petrus ein Ohr abgeschlagen hatte. Die fragen ihn, du da, das warst doch du da im Garten bei diesem Jesus. Wir kennen die Antwort, ich kann es abkürzen. Aber hier wird es ganz tief und ganz dunkel. Simon wird nicht für Jesus in den Tod gehen. Aber Jesus wird für Simon in den Tod gehen. Simon lernt eine letzte Lektion. Er lernt, dass er am Ende nicht in der Lage ist, die Situation zu retten. Treu bis zum letzten Blutstropfen? Keineswegs. Er hat gründlich versagt. Er ist total gescheitert. Er hat sich endgültig als unfähig erwiesen. Da steht er nun, ein Häufchen Elend. Und für immer wird es in diesen Geschichten stehen, die man sich erzählt, die man aufschreiben wird und die man sich weitersagen wird, überall, wo die Gemeinde von Jesus zusammenkommt, bis heute. Der erste Papst, ein Loser, ein totaler Versager. Das ist krass, dieses Häufchen Elend, allein, abgewandt, zutiefst ernüchtert. Anstatt den Heldentod zu sterben, anstatt ein Denkmal zu bekommen, auf dem draufstehen würde, dem standhaften Blutzeugen. Nichts davon. Vier Lektionen. Die Sehnsucht, dazuzugehören. Der Stolz, sich selbst zu überschätzen. Die Brüchigkeit der Freundschaft. Und die Verweigerung, das Leben einzusetzen. Jetzt müsst ihr noch genau 4 Minuten zuhören, denn jetzt kommt es drauf an. Also wer zwischendurch so ein bisschen, ne, der kommt jetzt wieder. Zweite Chance. Ich möchte euch 2 Dinge ans Herz legen. Das erste betrifft Jesus. Wir folgen in diesen Wochen seinem Weg ans Kreuz. Warum geschah das? Was geschah da eigentlich? Es geschah dies. Jesus verzichtet darauf, irgendwo dazuzugehören. Er ist völlig allein. Jesus verzichtet darauf, sich selbst groß zu machen. Er wird wie ein Verbrecher hingerichtet. Jesus verzichtet darauf, Gleiches mit Gleichem zu bezahlen. Er kündigt dem Simon die Freundschaft nicht. Und vor allem, Jesus will es nicht und braucht es nicht, dass Simon für ihn stirbt. Aber er stirbt für Simon. Er nimmt die bequeme Anpassung, den Stolz, die gebrochene Freundschaft, die elende Feigheit. Er nimmt das alles auf sich und es tut höllisch, höllisch weh. Es trifft ihn ins Fleisch, es zerreißt ihm das Herz und er trägt es. Er lässt es zu. Und Johannes ist immer eines wichtig an dieser Stelle. Er lässt es zu, weil er es will, nicht weil er es muss. Er trägt es und darum muss Simon nicht sterben. Er trägt es und darum bleibt Simon sein Freund. Er trägt es und darum gibt es einen Neuanfang für Simon. Der Schweizer Theologe Kurt Lüthi schrieb vor einem Menschenalter, Petrus soll nicht Held werden, er soll Jünger bleiben. So viel muss sterben an Simon. Sein Stolz, seine Selbstsicherheit, seine Arroganz. Aber er wird nicht aus dem Spiel genommen. Für ihn fängt das Spiel überhaupt jetzt erst an. Darum hängt Jesus am Kreuz und gibt sein Leben dahin. Das zweite betrifft unsere Frage vom Anfang. Was muss ich denn mitbringen, wenn mir Verantwortung übertragen wird? Was ist nötig, neben ein paar Kenntnissen und Fertigkeiten? Und wir könnten jetzt total verwirrt sein. Hieß es nicht eingangs Integrität, Glaubwürdigkeit, Charakter, Tugenden, ein Ego, das unter Kontrolle ist, Vertrauen bei den Menschen? Sollen wir jetzt am Ende etwa denken, na, puh, ist alles auch nicht so wichtig? Auch ein Versager und ein Getriebener wie Simon konnte ja große Karriere machen. Liebe Gemeinde, weder noch. Mich hat die ganze Woche über dieser Gedanke begleitet. Alle wussten sie es. Alle. Simon hatte versagt. Er hatte viel gesprochen und nichts gehalten. Er war nicht integer. Er war ein brillantes Talent, aber mit erheblichen Charakterproblemen. Tesha Jurek sagt, wir müssen uns selbst kennenlernen. Stimmt, das ist die weltliche Antwort. Aber sie alleine müsste uns ratlos machen. Zählt nun Integrität oder zählt sie nicht? Unter dem Kreuz Jesu erwächst eine neue Antwort. Menschen, die keine Helden sind. Menschen, die in den Abgrund geschaut haben. Die an sich selbst gescheitert sind. für die niemand mehr seine Hand ins Feuer legen würde, am allerletzten sie selbst, die haben bei Jesus Platz. Unter dem Kreuz keine Helden, nur Jünger. Petrus lernt bittere Lektionen über sich und die haben ihn vorbereitet auf seine große Verantwortung. Sie haben ihn demütig gemacht. Sie haben sein Ego auf Normalmaß schrumpfen lassen. Sie haben ihn gelehrt, von Gnade zu leben und mit anderen gnädig zu sein. Sie haben ihn staunen lassen über Jesu Treue zu seinem treulosen Freund. Und liebe Gemeinde, das sind Qualitäten, die noch tiefer gehen als Integrität, Glaubwürdigkeit und Tugend. Nach Ostern werden sie sich wiedersehen. Und dann wird es ein anderes Bild sein. Sie werden sich in die Augen schauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus das kaum erträgt. Und Jesus wird ihn fragen, hast du mich lieb? Und es zerreißt den Petrus. Aber er hat von allem nur noch das. Und das, was er hat, ruht nicht einmal in ihm selbst. Hört, was er antwortet. Er sagt, du weißt es, Jesus. Du weißt es, dass ich dich lieb habe. Und es geht wie am Feuer zu, wie damals, dreimal. Dreimal wird Jesus ihn fragen, hast du mich lieb? Sie wissen es beide. Als würde jedes Nein damals noch einmal aufgerufen und aufgehoben. Du weißt es, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und damit, dass Jesus weiß, dass Simon ihn lieb hat, mehr als Simon selbst weiß, ob er ihn eigentlich lieb hat, damit wird Petrus qualifiziert. Damit wird er beauftragt. Das ist es, was er braucht. Weide meine Lämmer, sagt Jesus. Etwas moderner. Simon, von dem ich weiß, dass er mich lieb hat, leite meine Gemeinde. Kümmere dich um die Kirche. Meinetwegen wäre der erste Papst. Wenn wir unter dem Kreuz von Integrität sprechen, dann meinen wir durchkreuzte Integrität. In der Schule Jesu. Und dann denken wir an ein Leben, das hohe Maßstäbe annimmt und das doch bis zum letzten Blutstropfen nur von Jesu Treue und Großzügigkeit lebt. Weder lockere Lebemänner noch moralische Leistungssportler, nur Jünger, lebendig und mündig, bereit Verantwortung zu tragen. Und alle wissen sie es, fehlbare Menschen, aber auch Modelle dessen, was Jesus kann. Wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann ruft Gottes Volk.